wenn es heißt, Jesus gibt neues Leben, oder wenn der Herr sagt, dass er unser Leben neu macht, oder wenn Paulus sagt, ist jemand in Gemeinschaft mit Christus, so ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, ein neues hat begonnen, dann meint das das ganze Leben in alle Bereiche hinein. Es gibt wohl kaum eine Stelle, in welcher wir deutlicher leben, was wir wirklich sind, als in unserer Familie. Es gibt keinen Platz im Leben, in dem man mehr sät und wo eines Tages mehr Saat aufgeht, als da, wo wir in unserer Familie sind. Deshalb sagt uns die Bibel, irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wo immer wir im Leben säen, in vielen Bereichen, das müssen wir sehen, am deutlichsten säen wir auf die Zukunft. Wo Menschen die Ehe miteinander eingehen, wo wir eine Familie gründen, wo Kinder ihre ersten Eindrücke bekommen, ob die Eltern sich lieben oder hassen, ob da Vergebung ist oder Streit, ob da aufeinander eingehen und zugehen ist oder ein Absetzen und Isolieren. Was wir säen, werden wir ernten. Völker gehen nicht zugrunde an Kriegen und sonstigen Dingen, sondern sie gehen zugrunde an zerrütteten Familien. Denn die schwerste Hypothek, die ein Mensch mit ins Leben hineinnehmen kann, ist ein nicht geordnetes Familienleben. Aber mir ist wichtig geworden, dass die Familie Gottes Einrichtung ist. Gott hat sie einmal gegeben, einmal zur Fortpflanzung der Menschheit. Aber er hat sie auch gegeben als einen Höhepunkt wahrer Liebe. Gott hat die Ehe und Familie auch gegeben als eine Einheit von Mann und Frau. Und die Ehe sowie die Familie ist ein Schutzzaun für unser Leben. Wie man einen Zaun herumbaut, um einen Garten, um ihn zu schützen. So hat Gott die Ehe gegeben, eine Verbindlichkeit, wo zwei Menschen zueinander gehören, nach dem Willen Gottes als ein Leib. Gott schließt von daher jede andere Möglichkeit nach seinem Willen aus. Die Ehe und Familie ist so auch ein Schutzzaun für Frau und Kinder in besonderer Weise, aber auch ein Schutzzaun für das seelische Empfinden von Mann und Frau und für das Verhältnis von Eltern und Kindern zueinander. Gott hat uns hier etwas gegeben, womit er eine Geborgenheit uns darreicht, auch wenn die äußeren Formen einer Eheschließung unterschiedlich waren im Laufe der Geschichte. Immer hat von Anfang an eine Verbindlichkeit bestanden für dieses Zusammenleben und von Gott her geplant als etwas nicht Auflösbares, als etwas, das auch bei der Trennung bestehen bleibt. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass Sexualität Gottes Werk ist. Sexualität ist etwas, das Gott geschaffen hat. Er hat es erdacht, er hat es geschenkt. Wir haben heute da einige Probleme mit, zum Teil deshalb, weil so im Laufe des 19. Jahrhunderts etwa die Leute so auf die Idee kamen, dass der Leib etwas Böses sei. Und es kamen extreme Denkweisen über Sexualität zustande. Als ob so unterhalb des Bauchnabels alles schlecht wäre und oberhalb der Geist sich gut entfalten würde. Ideen, die bei Augustinus schon vorgekommen sind. Vorstellungen, die zu einem recht falschen Verhalten zur Sexualität überhaupt geführt haben. Wie alles auspendelt, erleben wir im 20. Jahrhundert nicht nur eine Befreiung von einem falschen Sexualdenken, sondern auch eine Pervertierung, eine Entartung über die gottgegebenen Grenzen hinausgehende Entwicklung der Sexualität bis ins Gegenteil. Dass da, wo Liebe und Geborgenheit, wo zwei eins sein sollen, gerade Zügellosigkeit um sich greift und uns das heute als modern verkauft wird. Gott hat die Sexualität gegeben als ein Geschenk in Verbindlichkeit, also innerhalb dieses Zaunes der Ehe, der Familie. Wenn ich einen Gartenzaun niedertrampel oder irgendwo durchbreche, dann bedeutet das nicht nur, dass ich mal auf dem schnellen Weg gerade auf die Straße gekommen bin, sondern es bedeutet, dass auch jeder da hineinwandern kann. Es bedeutet, dass diese Geborgenheit, die darin war, dieser Schutz verloren gegangen ist. Damit aber löse ich etwas auf, was Gott gegeben hat. Und man mag uns heute noch so viel erzählen von freier Liebe und Modernität in diesen Dingen. Es gibt in freier Liebe keine Geborgenheit mehr. Sex ohne Liebe ist eine Quälerei. Letztlich gibt es nur in den gottgegebenen Grenzen und gottgegebenen Formen ein Leben, wie er es schenken will. Eine harmonische Ehe, eine harmonische Familie. Ich sage bewusst nicht eine glückliche. Was heißt schon glücklich? Ich kenne Leute, die eine harmonische Ehe haben, eine harmonische Familie, obwohl sie von Leid sehr heimgesucht worden sind, obwohl ein Kind krank ist. Oder ich denke an eine andere Familie, die ein krankes Kind hineingenommen hat, dass das ganze Leben lang nicht normal sein wird und doch die Liebe dieser Familie erfährt. Glücklich kann man da nicht immer sagen, aber harmonisch. Einen Platz der Geborgenheit, wie Gott ihn vorgesehen hat, in der Einrichtung, die er gegeben hat, wie die Bibel ihn uns zeigt. Was wir heute verkauft bekommen, von den Illustrierten bis hin zum Film und mehr nachrückend im Fernsehen, ist nichts anderes als das Kennzeichen einer dekadenten Kultur, nämlich der Zusammenbruch der westlichen Kultur. Wer sich etwas mit Geschichte befasst, der weiß, dass das Akzeptieren und gesellschaftsfähig machen von Homosexualität, von lesbischem Wesen, von freier Liebe, von Zügellosigkeit und all diesen Dingen immer das Kennzeichen des Unterganges einer Epoche war. Für unsere westliche Welt gibt es keine Hoffnung. Wir werden nicht überrannt von sonst woher, wir machen uns selbst kaputt. Und zwar, weil wir die Gesetze Gottes verlassen haben. Gesetze sind nicht Tabus, dass es heißt, du darfst nicht, so als ob das wie eine Last wäre. Sondern Gottes Gesetze sind Richtlinien, die er gegeben hat, weil nur so ein Menschenleben seine Erfüllung finden kann. Deshalb muss man sich entscheiden, ob man eine Familie à la Illustrierte oder à la Bibel haben will. Wir müssen uns entscheiden, woher wir unsere Vorstellungen von Ethik prägen lassen. Ob von irgendeinem, der sein Geld scheffeln will und dann noch einen neuen Reißer über die Leinwand bringt. Oder ob wir fragen nach Grundsätzen, die Gott uns durch die Jahrtausende beigebracht hat, die heute nicht unmodern sind. Wenn ich sehe, wie alles heute einen Weg der Verführung nachrennt, finde ich, es ist doch modern, gegen diesen Strom zu schwimmen. Die Bibel sagt uns, dass die Menschen durch die Sünde so etwas wie einen Schleier vor den Augen haben, dass sie die Herrlichkeit des Evangeliums Jesu Christi, diese Frohbotschaft eines geordneten Lebens unter der Führung Christi überhaupt nicht mehr kapieren. Paulus sagt, der Gott dieser Welt, Satan hat den Blick der Menschen verdunkelt, dass sie nicht mehr klar sehen können. Sind denn unsere modernen Ehen ohne Gott so glückliche geworden? Füllen nicht gerade die Folgen des Ausscherens aus einer verbindlichen Ehe gerade zur Krankheit, gerade zur Überfüllung unserer Ärztezimmer mit Krankheiten auf seelischem Gebiet? Einfach deshalb, weil ein Mensch nicht die Gebote Gottes übertreten kann, ohne selber daran Schaden zu nehmen. Aber viel stärker ist die Folge für die Kinder. Die Bibel sagt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Und Gott sagt uns, Hurer und Ehebrecher wird er richten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Familie, die Ehe von Anfang an Zielscheibe satanischer Angriffe war. Die Sünde begann in der Familie. Als die ersten Menschen miteinander lebten, passierte es, dass sie sich gegen Gott auflehnten. Und die Auflehnung gegen die Gebote Gottes führte bald zum Verstecken vor Gott, zum Verstecken voreinander. Bald hatte Adam Dinge, die er Eva nicht mehr sagte, und Eva hatte Geheimnisse, die Adam nicht erfahren durfte. Auch heute ist es so, dass sich nirgendwo so sehr zeigt, wer wir wirklich sind, als in der Familie. Deshalb beginnt die Neuordnung unter der Führung Jesu Christi gerade auch da, wo wir in unseren vier Wänden zu Hause sind. Ob das eine Junggesellenbude ist oder ob das eine neu gegründete Familie ist oder eine große Familie mit vielen Kindern. Es ist einfach so, wenn ein Mensch Jesus Christus die Führung seines Lebens übergibt, dann zeigt sich das zu Hause. Da kommt eine Veränderung in die Wohnung hinein. Da passen Dinge mit einem Mal nicht mehr hin. Und da beginnt Versöhnung untereinander, weil man Versöhnung von Gott her bekommen hat. Täusch dich nicht darüber weg. Gott gehorsam werden heißt nicht nur Ja rufen. Gott gehorsam werden heißt seinem Wort gehorchen. Hier zeigt Gott uns, was er denkt, was er meint. Zum Beispiel junge Menschen, die die Frage herumtreibt, wen soll ich heiraten? Und die entscheidende Frage ist, könnt ihr beide gemeinsam auch einen Weg des Glaubens gehen? Denkt doch nicht, dass Erziehung und Bildung alles wäre. Erziehung und Bildung, überhaupt Wissen, ist eine unheimliche Macht. Aber verändert nie den Menschen in seiner inneren Einstellung. Wenn die Herzenshaltung nicht anders wird, wird alle Bildung letztlich nur größere Verbrecher aus uns machen. Wird uns nur zu größeren Schiebern machen, mit mehr Tricks, aber nicht mit besseren Menschen. Wir brauchen nicht nur Bildung, wir brauchen nicht nur Geld, wir brauchen nicht nur Wohnraum und all die Dinge, sondern was der Mensch vor allen Dingen braucht, ist, dass er einen gemeinsamen Weg geht mit seinem Ehepartner. Einen Weg auch vor Gott. Und ich meine, möglichst auch konfessionell. Aber weit wichtiger als diese konfessionelle Frage ist die Frage innerer Überzeugung. Denn eines Tages wird euer Kind vor euch stehen und sagen, was denn jetzt? Vati glaubt so, Mutti glaubt so, was ist denn? Und daran zerbrechen Kinder. Gott hat nicht umsonst Mann und Frau als einen Leib gegeben, damit sie mit einer Stimme ihre letzten Überzeugungen vertreten können. Du brauchst nicht nur einen Ehepartner. Du brauchst einen Vater für deine Kinder. Du brauchst eine Mutter für deine Kinder. Deshalb ist die Wahl eines Ehepartners so entscheidend. Wir müssen als Eheleute uns auch fragen, was heißt das, sich für Jesus entscheiden? Gott gehorsam werden. Es heißt auch dem Worte Gottes gehorsam werden. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 5, einen ganzen Abschnitt über die Stellung von Mann und Frau zueinander innerhalb der Ehe. Das sollten Eheleute miteinander lesen. Paulus Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Er sagt hier, die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Die Bibel kennt einen Grundsatz. Und das ist nicht, dass einer mehr wert ist als der andere, sondern es gibt verschiedene Platzanweisungen. Und nach dem Willen Gottes ist der Mann das Haupt der Frau. Und nach dem Willen Gottes soll die Frau dem Manne untertan sein. Die Bibel sagt, in allen Dingen. Ich weiß, dass das heute kaum einem passt, aber es ist Gottes Wort. Und bitte, wenn du wissen willst, was los ist in der Welt, schau in die Ehen hinein. Mann und Frau kämen miteinander aus, wenn sie die Hose anhat oder er unterm Pantoffel ist oder wie man das nennt in der Witzsprache. Aber die Kinder kommen nicht mit aus. Die Kinder, wenn sie bei Mutter nicht recht bekommen, gehen zum Vater. Wenn mein Vater das Geld nicht gibt, dann geht die Mutter es. Und manchmal aus Trotz gegeneinander. Und Kinder werden zerrissen unter der Zerrissenheit ihrer Eltern, weil eine gottgewollte Vorstellung nicht übernommen wird. Ich will damit gar nicht einer falschen Stellung des Mannes das Wort reden. Aber lasst uns nicht vergessen, eine Frau ist dem Manne gegeben als Gehilfin. Dies sind nicht orientalische Vorstellungen, sondern Gott hat das bei der Schöpfung festgelegt. Und die Bibel gebraucht dieses Beispiel, dass so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Nur eines musst du sehen. Die Bibel sagt nicht Tyrann der Frau, sondern Haupt der Frau. Es ist ein großer Unterschied. Haupt redet von der Verantwortung. Die volle Verantwortung, die ein Mann übernimmt vor Gott, wenn er sein Ja-Wort zur Ehe gibt. Deshalb sagt die Bibel hier in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wieder der Vergleich. Das größte Opfer, das je in der Welt gebracht wurde. Die größte Offenbarung von Liebe. Christi Sterben für seine Gemeinde am Kreuz wird benutzt von Paulus als ein Bild der Liebe des Mannes zur Frau. Die Bibel sagt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen wie ihren eigenen Leib. Das heißt hier, ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Dieses klärt einen Großteil unserer Probleme in Intimbeziehungen. Denn Rücksichtslosigkeit ist der Tod einer jeden Liebesbeziehung in der Ehe. Ichsucht ist der Tod und der Feind einer harmonischen Ehe. Und wenn an einer Stelle Menschen Buße tun müssen, ihren Sinn ändern, kehrt machen, dann in der Ehe, dann in der Beziehung von Mann und Frau. Und diese geordnete Beziehung bis hinein in das Geschlechtsleben wirkt sich aus als ein Empfinden der Geborgenheit für die Kinder. Kinder spüren, ob sie ausgeglichene Eltern haben oder nicht. Spüren, ob sie Eltern haben, die füreinander da sind, wo einer den anderen entgegenkommt oder ob das Gegenteil der Fall ist. An den Stellen kranken wir heute. Das sind die eigentlichen Probleme und nicht die ganzen Sexorgien, die heute gerollt werden sollen. Wer sich für Christus entscheidet sich auch für die Neuordnung der Familie und der Ehe auf diesem Gebiet. Es bedeutet, dass der Mann seiner Verantwortung nachkommt, die er hat vor Gott. Die Bibel sagt uns, dass die Männer beten sollen, mit heiligen Händen erhoben. Das heißt, Hände, die Gott geweiht sind, die nicht Unrecht tun. Hände erhoben, das ist die Gebetshaltung des Alten Testamentes. Und auch wie Jesus und die Jünger noch gebetet haben. Hände, die kein Unrecht tun, zum Gebet erheben. Und die Männer sollen beten. Nicht alle religiöse Verantwortung auf die Mutter geschoben oder gar noch aufs Kind, weil es so schön das Gebet sprechen kann. Unsere Kinder orientieren sich an uns viel mehr, als wir denken. Ein Psychologe sagte vor einiger Zeit, was nützt die ganze Kindererziehung? Sie machen uns ja doch alles nach. Das ist wahr. Wenn die Kindererziehung nur in Worten besteht, dann nützt sie gar nichts. Du kannst 10-mal deine Kinder anschreien und sagen, nun benimm dich, sei anständig, sei rücksichtsvoll, das tut man nicht. Aber das Kind orientiert sich an uns. Nicht an unseren Worten, sondern wie wir uns benehmen. Der Vater hat die Verantwortung zur Unterweisung der Kinder. Du kannst nicht sagen, das macht der Pfarrer, das macht der Lehrer und so weiter. Wer die Bibel nimmt als Maßstab, erkennt als Vater die Verantwortung für seine Familie und für die Kinder des Vorlebens, des Verhältnisses zu Gott und des Lehrens der Worte Gottes. Wenn wir diese Dinge auf unser Leben so anwenden, dann merken wir, dass ein Mensch an dieser persönlichen Entscheidung nicht vorbeikommt. Aber die Bibel zeigt uns auch, damit kein Zweifel aufkommt, dass keiner höher steht als der andere, weder Mann noch Frau. In Epheser 5, Vers 21, also vor dem dieses Ganze steht, und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Sag mal, wie geht das eigentlich? Untereinander untertan in der Furcht Gottes. So sagt die Bibel zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 7. Der Leib der Frau gehört dem Manne, der Leib des Mannes gehört der Frau. Das heißt, keiner hat ein Recht, sondern jeder ist nur in Verantwortung für den anderen da. Das ist Liebe. Liebe ist die Aufgabe des Egoismus. Liebe ist die Bereitschaft, für den anderen da zu sein. Und ihr müsstet komische Kinder haben, wenn die das nicht nachmachen würden. Na, ich kann mir denken, dass manch einer da sich die Hände gerieben hat und gesagt, gut, dass ich noch nicht verheiratet bin, aber weißt du, die Bibel sagt einmal uns das auch, die noch nicht verheiratet sind, dass man weiß, was eine christliche Ehe bedeutet, welche Verantwortung man eingeht und die Entscheidung für Jesus ein Weg in diese Richtung ist. Aber die Bibel sagt auch, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Manch einer sagt dann, was heißt das denn, Kind? Wie lange ist man ein Kind? Ich würde sagen, das ist sehr verschieden. Aber solange du deine Füße unter Vaters Tisch steckst, ich glaube, solange musst du auch wissen, dass er die Verantwortung für sein Haus trägt. Und die Bibel sagt ja nicht nur, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, im Herrn, das heißt nicht zur Sünde, sondern dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Ehren ist mehr als gehorchen. Ehren ist das freiwillige Einwilligen in eine göttliche Ordnung, wo man Dinge tut, bereit ist zu tun, auch wenn sie gegen den Strich sind, auch wenn sie uns schwerfallen. Es macht uns zu einer echten Autorität. Denn es gibt keinen Platz, wo so schnell autoritäres Wesen entsteht, das rücksichtslos um sich haut und immer Recht hat. Oder wenn man Recht hat, dann schreit. Es gibt auch keinen Platz wie die Ehe und die Familie, wo so gut Autorität gelehrt werden kann und gelebt werden kann und gelernt werden kann. Einfach an einem echten Vorbild. Deshalb ist das ein Segen Gottes. Und die Bibel sagt, bewahrt uns vor der Kapitalstrafe, wenn Menschen es lernen, Vater und Mutter zu ehren, auf dass du lange lebst auf Erden. Alles ist eine Neuordnung. Es beginnt einfach damit, dass man Jesus annimmt. Und das ist das Wunderbare. Wer Jesus annimmt, der erfährt Vergebung seiner Sünden. Und dann klappt das alles nur, wovon ich jetzt geredet habe. Sonst blieb das ja alles nur ein Gesetzesvorschrift, eine Paragraphenreiterei. Es würde ja nur ein Bild sein, dem du nicht nachkommen könntest, wenn es nicht Vergebung gäbe. Die Grundlage einer harmonischen Ehe ist die Vergebung von Gott. Eine Vergebung, von der her wir lernen, auch einander zu vergeben. Ein Vorbild in der Vergebung werden. Und deshalb, wenn einer zu Jesus kommt, kann er es dann fassen, ich habe Vergebung meiner Sünden, weil Jesus auch meine Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Aber so zu Jesus kommen bedeutet auch, seine Kraft erfahren. Jeder Mensch, der sich ganz Gott ausliefert und Jesus Christus bittet, in das Herz und Leben hineinzukommen, erfährt mit Jesus Christus auch die Kraft des Geistes Gottes. Die Kraft, die uns befähigt, den unteren Weg zu gehen, die uns befähigt zu lieben, den anderen zu meinen, die uns befähigt, uns zu entschuldigen, auch bei unseren Kindern, die uns befähigt, ein Vorbild zu sein. Nicht in unserer Kraft, in seiner Kraft. Und es beginnt damit, dass man Jesus Christus aufnimmt, ihn zum Herrn des Lebens macht.
Ich möchte uns gerne einen Abschnitt aus einem Brief lesen, den der Apostel Johannes schrieb und in welchem entscheidende Fragen unseres Zusammenlebens dargestellt werden. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und was wir gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft, die ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Solches schreiben wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und auf dass eure Freude völlig sei. Und Vers 5, das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Der erste Johannesbrief ist einfach mal erst ein Brief. Ein Brief, der damals geschrieben wurde an Menschen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus hatten. Geschrieben an Menschen, die an verschiedenen Orten wohnten, aber die auch vielleicht unterschiedliche Auffassungen hatten, ja ganz gewiss hatten einige unterschiedliche Auffassungen über Frömmigkeitsformen, auch über grundlegende theologische Fragen. Der Brief ist also gerichtet an Menschen, die eins waren in der Person Jesu Christi, aber durchaus nicht eins waren in allen anderen Fragen des frommen Lebens, des Lebens mit Gott. Johannes nennt ganz am Anfang schon das Ziel dieses Briefes. Er sagt nämlich, ich schreibe diesen Brief, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Es ging ihm also um Gemeinschaft von Christen untereinander. In diesem Brief aber lesen wir auch einige Grundregeln, wie Menschen zu Christen werden oder wie man das Leben Christi selber erfahren kann. Wie man Gemeinschaft bekommt, einmal Gemeinschaft mit Gott und zum anderen Gemeinschaft mit dem Nächsten, der diese Gemeinschaft mit Gott auch hat. Wir stehen heute als Verkündiger nur des Wortes Gottes vor einem Berg geschichtlichen Ballastes. Vor allen Dingen unter der jungen Generation ist ein Kopfschütteln über das Festhalten der älteren Generation an traditionellen Dingen, die tiefe Trennungsgräben unter den Christen aufgerissen haben. Man kann heute nicht mehr mit dem geschichtlichen Maßstab kommen und von daher all das aufrechterhalten wollen. Viele junge Leute deshalb, auch viele, was wir heute unter der Jesusbewegung sehen, unter den jungen Leuten überall in der Welt, ist ja nicht nur eine amerikanische Bewegung, überall in der Welt ist das so. Aber wenn man mit diesen jungen Leuten über diese geschichtlichen Fragen spricht, dann erlebt man, dass viele der jungen Leute sagen, weg mit dem Ganzen. Von daher waren die Ansätze der Jesusbewegung in den USA oft neben der Kirche, manchmal gegen die bestehenden Gemeinden gerichtet. Mittlerweile schwenkt die Bewegung im Großen und Ganzen in die Gemeinden ein, wenigstens in den letzten Monaten. Aber das muss man sehen. Es hat keinen Zweck, so zu tun, als hätten wir keinen Urgroßvater gehabt. Nicht wahr? Du kannst nun mal nicht leugnen, dass du Schweizer bist. Und ich kann es nicht leugnen, dass ich aus Westfalen stamme, nicht wahr? Und wir können nicht so tun, als hätte es Zwingli nie gegeben. Wir können nicht so tun, als hätte es Luther nie gegeben. Wir tragen ein Erbe mit und das ist gar nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn wir das noch verherrlichen, indem wir einen Kranz drum hängen und sagen, ich danke dir Gott, dass ich mit den anderen nichts zu tun habe. Dann wird das nämlich unchristlich und dann kommen diese Hindernisse auf, die den Geist Gottes betrüben. Wie froh bin ich, dass diese Veranstaltungen hier von Gläubigen aus Landeskirchen und Freikirchen gemeinsam getragen werden. Die ganze Evangelische Allianz zusammen mit vielen Christen hier trägt diese Arbeit gemeinsam. Wunderbar, heute Nachmittag, als wir so mit 400-500 jungen Leuten durch die Stadt gezogen sind. Aus wie vielen Kreisen kommen diese jungen Leute? Einige sind seit ein paar Wochen oder Monaten erst dabei, aber haben sich für Jesus entschieden. Und wollten einfach miteinander gemeinsam den Herrn verkündigen. Nein, wir müssen Ja sagen zu unseren geschichtlich gewordenen Gegebenheiten unserer Gemeinden, unserer Kirchen und Kreise und Gruppen und so weiter. Aber wir müssen sehen, dass diese den Keim der Trennung und der Lieblosigkeit in sich tragen, wenn wir nicht von der Liebe Jesu erfasst die Gemeinschaft mit dem anderen suchen. Ich gehe sehr gerne mit meiner Familie, immer wenn ich zu Hause bin, in den Gottesdienst der eigenen Gemeinde. Meine Söhne arbeiten mit in der Jugendarbeit. Nicht? Und wir freuen uns, in der Gemeinde zu stehen. Ich bin da zu Hause, ich trage da Verantwortung mit. Ich freue mich mit denen, ich leide mit denen und alles, wie das so ist. Aber das darf mich nicht hindern, den Christen, der in die andere Kirche geht, oder dort seine geistliche Heimat hat, genauso zu lieben und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Ich gebe deshalb das, was mir lieb ist, in der eigenen geistlichen Familie nicht auf. Im Gegenteil, jede Konfession, jeder Kreis, wo nur Jesus Christus im Mittelpunkt ist, leistet einen entscheidenden Beitrag in der Reichsgottesgeschichte heute. Allerdings nur, wenn wir Gemeinschaft mit ihnen haben, sonst nicht. Man kann von dem anderen nur was bekommen, wenn man ihm auch mal zuhört. Und nur in der Gemeinschaft kann man einander geben, kann man miteinander tragen. Seht, deshalb ist es so schwer heutzutage, das Evangelium von Jesus einfach zu verkündigen, weil wir gegen diese geschichtlich gewordenen Trennungen anstehen und da so viele Dinge sind, die einfach nicht der Botschaft des Evangeliums entsprechen. Sage doch voll und ganz Ja zu deiner Gemeinde, worin du lebst und arbeite mit und freu dich dieses Kreises. Aber schätze doch deinen Bruder und deine Schwester über den Zaun weg und such Gemeinschaft miteinander, so viel es nur geht. Wir haben einander so viel zu sagen. Wenn man jetzt aber mal diese geschichtlich gewordenen Dinge auf die Seite lässt und zurückgeht einfach zur Botschaft der Bibel, dann wird das Evangelium plötzlich so einfach. Einfach deshalb, weil wir hier das reine Wort haben. Das Wort, wo Gottes Geist zu uns redet und uns zeigt, wie das geht, dass Menschen Gemeinschaft haben untereinander. Und zwar dadurch, dass sie Gemeinschaft mit Gott finden. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er in sich ein Bedürfnis für Gemeinschaft hat. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb schuf er Mann und Frau. Deshalb schuf er die Gemeinschaft der Ehe, die mehr als ein Zweckbündnis für Nachkommenschaft ist, die auch mehr ist als Steuervorteile zu haben. Gott hat die Ehe mit der Funktion der Gemeinschaft gegeben. Und glaube mir, von einem, der oft von zu Hause weg sein muss, es gibt nichts Schöneres als die Gemeinschaft der Familie. Nur wenn ich dann so durchs Land fahre und in so vielen Häusern reinschaue, mit vielen jungen Menschen mich unterhalte über ihre Familien, dann wird mir bewusst, wie viele gerade das größte Geschenk, das sie da haben, auch noch so vermurksen. Denn eine Familie kann ein Stück Himmel auf Erde sein, aber auch ein Stück Hölle so. Es kommt ganz darauf an, ob wir bereit sind, gemeinsam in den Wegen Gottes zu wandeln. Deshalb ist das so entscheidend, wen man heiratet. Ihr jungen Leute, man braucht nicht nur einen, der einem gefällt oder gar der Geld hat oder der das ist und so weiter. Wie schnell zerrinnt Geld und wie schnell kann die Position eines Berufes aussterben und er muss umschulen. Wie schnell zerrinnen die Dinge, die du für wunderbar fandst und wie schnell wird eine schöne Haut mit Fältchen übersät sein. Oh nein, weißt du, die Dinge sind alle schnell vergänglich. Weißt du, wenn wir aneinander nur diese Dinge suchen, dann werden wir bald ein elendes Zweckbündnis nur haben. Und was wahrlich keine gute Zukunft für unsere Kinder darstellt. Nein, Gott will uns gerade eine Gemeinschaft in der Familie geben, die die Voraussetzung wiederum ist für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und diese Gemeinschaft, wie Gott sie gibt, über Familie und über Vergemeinde, ist eine Grundlage der Gemeinschaft in einem Volk. Johannes musste diesen Brief schreiben, weil offensichtlich diese Gemeinschaft in der Form nicht vorhanden war. Weshalb war sie nicht vorhanden? Es ist ein Wort, das er recht häufig hier gebraucht, worüber man heute nicht so gerne predigt. Das Wort heißt Sünde. Er spricht von Gemeinschaft und spricht von Sünde. Er sagt so, hör mal, das passt doch gar nicht zusammen. Das stimmt. Im Gegenteil, das sind Widersprüche. Wo einer nämlich gegen den anderen sündigt, zerstört er die Gemeinschaft. Lasst uns doch hören, was die Bibel sagt über das Zusammenleben und wie das kommt. Denn Johannes schreibt eine Botschaft, die den Menschen Gemeinschaft gibt und die den Menschen eine völlige Freude gibt. Eine vollkommene Freude, sagt Johannes. Ja, dass wir in die Hände klatschen und uns freuen können. Auch ohne Hände klatschen, gut. Also, dass wir die Hände unten halten und uns sehr freuen, nicht wahr? Und dass wir einfach der Freude irgendwie Ausdruck geben wollen. Das kommt einfach heraus. Diese Botschaft hat die Bibel. Einen Brief sagt er, ich zeige euch einen Weg. Ich habe eine Botschaft euch zu geben, die nicht von mir kommt, die von unserem Herrn ist. Wodurch wir eine vollkommene Gemeinschaft haben können und eine vollkommene Freude. Und er sagt, die Botschaft lautet, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht. Warum haben wir eigentlich Licht hier an? Wir könnten doch auch den Strom sparen. Nein, könnten wir das nicht? Nein. Wenn das Licht nicht wäre, dann könntet ihr mich nicht sehen und ich könnte euch nicht sehen. Seht, das Licht offenbart die Wirklichkeit. Das Licht zeigt, wie die Dinge wirklich sind. Gott ist Licht. Wer Gemeinschaft mit Gott sucht, kriegt die Dinge gezeigt, wie sie sind. Gott hält uns die Wahrheit, die Wirklichkeit rücksichtslos vor Augen. Er benutzt dazu seine Gebote und zeigt uns Punkt für Punkt, dass wir sie übertreten haben und dadurch die Gemeinschaft mit ihm unterbrochen haben. Er zeigt uns unsere Lieblosigkeit, unsere Rechthaberei, unser Ich, mir, meiner, mich, alles für mich, mein Auto, mein Haus, mein Platz, mein Beruf, mein Geschäft, meine Stellung, mein Gewinn und so weiter, meine Zeit, meine Ecke, all das, wo der Mensch sich selbst zu Gott macht, zum höchsten Ziel, dem er dient und lebt. Das ist der Wandel in der Finsternis. Wenn du wach wärst, musst du denken, wie muss ich mich heute verhalten, damit das nicht rauskommt, damit ich das verstecken kann? Oder bei dir, du kommst nach Hause aus der Schule, schmeißt deine Tasche in die Ecke, nicht wahr? Und die Mutter sagt, na, geht das nicht anders? Oh, immer die Meckerei hier, nicht wahr? Warum haust du so um dich? Was ist los? Du schaffst die Stellung und du kriegst die Konkurrenz kaputt. Und du hast den Kollegen ausgebotet und wenn auch hintenrum und mit Unwahrheit und all die Dinge. Aber du hast keine Freiheit hier drinnen mehr. Genauso, du gehst in eine christliche Gemeinde. Vor Jahren hast du Jesus als deinen Retter angenommen. Aber dann hast du das mitgemacht, was andere tun. Nämlich richten über andere und hinter ihrem Rücken reden. Anstatt da, wo du einen siehst, der macht das falsch, dass du zu ihm hingingst und sagst, hör mal, wie ist das mit dir? Kann ich mal mit dir allein darüber reden? Ich meine, das ist falsch, was du tust. Oder erklär mir das mal, wie siehst du das? Oder du würdest einen Mann retten. Du würdest einen Bruder bewahren vielleicht. Oder wenn es nicht geht, dass du einen anderen dazu nimmst. Und wenn alles nicht ging, dass ihr das Gespräch vor die Gemeinde brächtet. Aber so wie die Bibel es lehrt. Aber viele Christen haben keinen Frieden heute mehr. Ihre Häuser sind voller Unfrieden. Ihr Zeugnis ist vor den Kindern unglaubwürdig. Deshalb, weil sie dieses Tratschen mit, nennt ihr das so? Ja, also dieses so hintenrum, so hinter dem Rücken des anderen da etwas sagen. Nicht wahr? Also, hast du schon gehört, die und der und so weiter. So geht das durch die Betriebe, durch die Gemeinden. Und verschmutzt wird das eigene Herz. Und eine Wurzel der Bitterkeit kann da aufkommen, wo andere durch verunreinigt werden. Die Bibel sagt, sieh zu, dass das nicht aufkommt. Wandel in der Finsternis. Das ist das, was Menschen hindert, Jesus kennenzulernen als ihren Retter. Und darin können gläubige Menschen zurückfallen. Und dann lernen sie dieses fröhliche Leben in Jesus nicht kennen. Diese frohe Gemeinschaft mit Gott. Das schenkt uns der Herr im Wandel im Licht. Deshalb sagt hier die Botschaft, wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im Licht wandeln, das ist keine gesetzliche Auflage, dass man allen Leuten alles erzählen muss, was sie nur auch gar nichts angeht. Ich erzähle euch ja auch nicht alles, was ich in meinem Leben falsch mache. Und wie oft ich meinen Kindern gegenüber sagen muss, entschuldige, das war nicht richtig. Oder zu meiner Frau sagen muss, das hätte ich nicht so tun sollen. Und all die Dinge. Ich brauche das nicht alles aufzubinden. Nur, ich sage das nur mal so, damit du weißt, ich koche zu Hause genauso mit Wasser wie ihr auch. Nicht? Und wir haben dieselben Probleme, die ihr auch habt. Und wenn du mein Temperament hättest, dann ging es da auch mal durch und so. Und dann muss man hinterher halt wiederkommen und sagen, es war nicht richtig und das zurückholen. Aber das geht ja alle anderen Leute in Einzelheiten doch gar nichts an. Oh nein, sondern Wandel im Licht ist die Bereitschaft zu erkennen und erkannt zu werden. So hat es ein großer Prediger Englands mal gesagt. Sieh mal, manch einer sagt, Gott hat mir nie gezeigt, dass ich falsch stehe. Wärst du bereit, dir das zeigen zu lassen? Manch einer sagt, das habe ich nie als Sünde eingesehen. Wärst du bereit, mit dir darüber reden zu lassen? Ein junger Mann stand vor mir und sagte, Gott hat mich nie gerufen in die Mission. Ich grinste nur und sagte, was wäre es denn, wenn Gott rufen würde? Ich würde nicht gehen. Ich sage, ja, merkst du, deshalb kannst du auch gar keinen Ruf vernehmen. Nein, Wandel im Licht ist einfach die Bereitschaft, sich was zeigen zu lassen. Nicht um uns zu schlagen, nicht wild zu werden, nicht gleich loszulegen, sondern zuzuhören. Wandel im Licht ist die Bereitschaft, von Gott und durch Menschen sich was zeigen zu lassen. Dieses Gebet erhört Gott sehr schnell, wenn wir sagen, Herr, zeige mir, was mir fehlt. Zeig mir, was die Gemeinschaft zerstört hat in unserer Familie, in meinem Leben, in meiner Ehe, in der Gemeinde. Sehr schnell legt Gott den Finger darauf und zeigt, was da im Wege ist. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. In dem Augenblick, wo wir kommen und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Ich will kein Versteckenspiel mehr machen. Ich will es alles dir ausliefern. Nimm mich, wie ich bin. Dann nimmt Gott uns, wie wir sind. Und er vergibt uns die Sünde. Und er reinigt uns. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Es gibt keine Verfehlung, keine noch so verfahrene Karre, wo nicht Gott eingreifen könnte, wo der Herr nicht vergeben würde, wo er nicht reinigen würde, wo er nicht alles neu machen könnte. Es kommt nur darauf an, dass wir bereit sind, im Lichte zu wandeln. Sünde als Sünde bekennen. Die Dinge so bei Namen nennen. Ich las jetzt die Tage diesen Bericht von der Erweckung in Kanada. Wie Menschen zusammenkommen in vielen Städten Kanadas jetzt. Von morgen an bis nach Mitternacht Versammlungen. In allen Kirchen. In der katholischen Kirche wie in der evangelischen. In der Pfingstgemeinde wie bei den Baptisten, bei den Lutheranern wie beim EC, überall. und dass sie zusammenkommen in vielen Kirchen, in den größten Hallen der Städte. Gebetsversammlungen durch die ganze Nacht, nicht organisiert. Einfach entstanden aus einer ganz einfachen Evangelisation von zwei Italienern, die dort in Kanada wirken. Und wie am Morgen der Pastor sagte, nun, ich könnte eine Predigt halten, aber ich glaube, es ist auch manch einer da, der erzählen möchte, was er die Woche erlebt hat an Erneuerung durch Jesus. Und dann stand einer der Ältesten auf und bekannte, was in seinem Leben alles schief war und wie Jesus aufgeräumt hatte. Und dann kam einer nach dem anderen. Und mittags haben sie abgebrochen für eine Stunde und weitergemacht und am Abend weitergemacht bis nach Mitternacht. Und dann Tag für Tag, durch Monate läuft das jetzt durch, hat alle Kirchen dieser Stadt erfasst, über andere Städte übergegriffen. Und Gottes Geist greift über. Leute kommen zu einer Gebetsversammlung die ganze Nacht hindurch. Ein Taxifahrer wollte das nicht glauben, als eine Frau sagte, fahren Sie mich zu der und der Kirche, da ist eine Gebetsversammlung. Er sagt, was jetzt nach Mitternacht? Wo ist da eine Kirche auf? Oh, sagt sie, die ganze Woche schon läuft das da durch. Ich möchte dort bis zum Morgen auch sein. Leute stiegen morgens in den Wagen und fuhren 30 Meilen weg zu den Leuten, wo sie früher gewohnt haben und haben sich versöhnt. Pfarrer und Diakone und so weiter sind vor die Gemeinde getreten und haben bekannt, was sie falsch gemacht haben, in welche Sünde und Schuld sie steckten, haben Buße getan vor der Gemeinde. Dass die Warenhäuser sich an die Zeitung wandten und schrieben, wir können nicht verstehen, dass so viele Menschen kommen und wollen Dinge bezahlen, die sie früher mal so haben mitgehen lassen oder nicht bezahlt haben. Das ist, was Gottes Geist wirkt, wenn Menschen einfach umändern in der Praxis des Lebens. Das ist, was Gott tun will in St. Gallen, genauso wie in meiner Familie, in deiner, in unseren Gemeinden. Gott will morgen früh nicht einen langweiligen Gottesdienst. Gott will morgen früh, dass wir in unseren Gemeinden unser Leben neu ordnen. Dass da, wo Streit ist, dass wir uns versöhnen. Dass da, wo wir Dinge gegeneinander halten, wir aufeinander zugehen und das bereinigen. Dass wir Gestohlenes zurückgeben. Dass wir Schlechtmachereien, wo wir hinter dem Rücken Falsches verbreitet haben, dass wir das gerade stellen und uns entschuldigen. Ach, was glaubt ihr, die Kirchen St. Gallens werden zu klein. Und die Kritik untereinander an den Konfessionen wird abebben. Das wird ein Museum werden, was da zurückgeblieben ist an diesen Unterschieden, wenn der Geist Gottes neu seinen Weg gehen kann. Aber dieser Weg, wie Christen miteinander Gemeinschaft finden und wie man wieder Gemeinschaft zu Gott findet, derselbe Weg ist für jeden offen, der noch gar nicht zu Christus gekommen ist. Vielleicht hast du als junger Mensch wohl davon gehört. Manches hat dein Herz bewegt. Aber dann, als so die Zeit kam, wo du deinen Weg gehen wolltest, da bist du abgewichen von all dem, was du theoretisch wusstest, aber praktisch noch nicht erfahren hattest. Und jetzt sitzt du für dich auf deinem hohen Ross und denkst, du hättest alles, die Weisheiten mit dem Schaumlöffel gegessen. Aber in Wirklichkeit bist du einfach von Gottes Wegen abgewichen. Sitzt alleine für dich und bist mit dir selbst nicht zufrieden. Weißt du, wenn du ein volles Leben haben willst, mach das, was hier steht. So wie im Licht wandeln. Geh zu Jesus und sag, Herr, hier hast du mein Leben mit allem, was da ist. Ich will dir gehören. Der nimmt dich. Bekenne ihm Sünde als Sünde. Und er vergibt sie dir. Von jeder Sünde reinigt das Blut Jesu. Wann? Wenn wir die Sünde bekennen. Wenn wir uns dazu stellen. Wenn wir nicht mehr vertuschen und verheimlichen und zudecken. Und wenn wir so die Vergebung durch Jesus annehmen, dann können wir zum Nächsten gehen und sagen, entschuldige, das war nicht richtig. Dann können wir die gestohlenen Sachen zurückbringen. Dann können wir uns versöhnen. Dann ist ein großes Fest der Freude. Dann kannst du sogar in die Hände klatschen. Weißt du, dann ist mit einem Mal etwas offen bei dir. Mit einem Mal kannst du singen, auch wenn du das stimmlich nicht ganz hinhältst. Mit einem Mal wirst du froh hier drinnen. Du möchtest anderen sagen, was Jesus bedeutet. Viele, die rechtgläubig in irgendeiner Kirchenbank sitzen, haben immer schon geglaubt, dass sie die rechte Lehre haben. Aber ich frage dich, wann hast du das letzte Mal mit einem anderen über deinen wunderbaren Jesus geredet? Wann hast du einem anderen Menschen mal geholfen in dem Namen Jesu? Wann hast du zum letzten Mal aus der Liebe zu Jesus einem anderen ein gutes Wort gesagt? Wann bist du einmal den Menschen nachgegangen, mit denen du im Streit auseinandergegangen bist? Wir brauchen mehr als eine rechte Lehre. Wir brauchen ein Leben aus Gott, was immer da ist, wo Menschen Ja sagen zu ihrer Sünde und Ja sagen zu dem Sünderheiland.